Ja, Jesus, und so bitte, rede du jetzt zu uns, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm groß mach und berühre du unsere Herzen. Amen. Ja, ihr Lieben, Ostersonntag, Ostermorgen, und das Thema heute lautet: mit dem auferstandenen Leben. Darum geht es. Und es sind drei Punkte, die ich heute mitgebracht habe, was das heißt, wie das geht, wie wir mit dem auferstandenen Jesus leben. Das ist erstmal in Liebe und im Geist, zweitens im Rhythmus der Gnade und drittens in Ruhe und in Frieden. Hört sich gut an, ne? Hört sich anders an als das, was wir in dieser Welt oft so finden. Und das ist es ja auch. Der Herr ist auferstanden. Was heißt denn das? Was heißt das für uns heute? Was das vor 2000 Jahren bedeutet hat, das wissen wir. Das haben wir eben gehört. Die Frauen kamen zum Grab, aber der Engel war da und sagte: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Aber da waren wir ja nun leider nicht da. Nicht dabei. Nicht mal die Ältesten unter uns. Schade eigentlich, ne? Da wäre ich gern dabei gewesen. Aber gut auch, dass wir heute leben, denke ich mir. Denn die Tage davor wäre ich nicht so gerne dabei gewesen bei den Jüngern. Und in der Zeit, bevor Jesus da war, gekommen war, da hätte ich schon mal gar nicht gerne gelebt. Ohne zu wissen, was denn nun eigentlich aus uns wird. Immer zu warten auf diesen Messias, aber nicht zu wissen, wann kommt er denn und wer ist das denn und was macht er denn? Und heute, 2000 Jahre später, ist ja die Frage: Wie leben wir denn heute mit Jesus? Weil Ostern gehört ja nicht ins Museum. Wir gucken darauf ja nicht zurück als auf so eine historische Tatsache wie irgendwie so ein Krieg von Alexander dem Großen oder so, sondern der Auferstandene ist hier. Er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt und nicht erst am Ende der Welt oder danach im Himmel, sondern jetzt. Jesus ist auferstanden und es heißt von uns, dass wir ihm in der Auferstehung folgen. Und die Frage ist: Wann werden wir ihm folgen? In Epheser 5, da sagt Paulus einen interessanten Satz zu der Gemeinde in Ephesus, da sagt er nämlich: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Da ist die Frage, was ist da gemeint und wann wird das sein? Also wach auf kennen wir, ne? Aber steh auf von den Toten, kennen wir das auch? Hat schon mal morgens jemand gesagt: Wach auf, steh von den Toten, Horst, das ist... Nee. Aber es geht hier darum, das sagt Jesus den Christen damals in der Gemeinde, es geht um eine Wiedergeburt, es geht um ein neues Leben, ein geistliches neues Leben. Und wenn wir an die Auferstehung denken, denken wir oft an die Zukunft, dass wir sagen so, ja, nach dem Tod, da wird ja unser Leib wieder auferstehen. Aber der Geist, der steht dann auf, wenn das Leben mit Jesus Christus beginnt. Wenn wir ihn erleben und uns ihm im Glauben anvertrauen. Das heißt, das ewige Leben hat schon begonnen. Das passiert nicht nach dem Tod. Der Körper wird als letztes verwandelt, nicht als erstes. Als letztes, ihr Lieben. Was wird zuerst verwandelt? Unser Herz, unser Geist ist schon das Neue. Da gibt's nicht nochmal Neues im Himmel. Ne? Wir werden verwandelt in sein Bild. Das ist ein Prozess, aber es hat schon angefangen. Also es geht hier um eine geistliche Auferstehung, um einen geistlichen Tod. Und Paulus beschreibt das noch ein bisschen weiter, was dieses neue Leben im Vergleich zu dem alten Leben ist. Und vielleicht erkennen wir uns auch in dem alten Leben, was er dann beschreibt, wieder. Da sagt er nämlich: Auch ihr, und damit meint er alle, keiner ausgenommen, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt, also klingt paradox, ja, ihr wart tot, aber ihr habt gelebt, aber getrennt von Gott, das nennt er geistlich tot. Ihr habt in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also es geht um das Leben im Hier und Jetzt, um das Leben auf der Erde und dennoch eine neue Schöpfung. Die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben, das ist also nicht nur etwas für später, für den Leib, sondern etwas für heute. Und das ist wichtig zu verstehen, weil wenn wir das nicht verstehen, dann wird Ostern für uns immer etwas sein fürs Museum, etwas Vergangenes. Aber wenn Jesus redet und auch damals zu den Leuten geredet hat, dann hat er immer gesagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, macht euer Herz nicht dicht. Heute. Und das sagt er heute auch noch zu uns. Wir glauben zwar an einen ewigen Gott, aber eben auch an einen gegenwärtigen. Und Jesus hat nicht nur Sätze gesagt wie, ich bin der, schon immer da war und der am Ende der Zeit einmal wiederkommt, sondern er hat gesagt, ich bin auch der, der da ist. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, der Gegenwärtige. Und das feiern wir also heute, Ostern. Leben mit dem Auferstandenen. Wie sieht dieses neue Leben aus im Unterschied zu dem Alten? Und da sind eben diese drei Punkte, die ich eben gesagt hatte. Leben in Gottes Liebe und mit seinem Geist, im Rhythmus der Gnade und in Ruhe und Frieden. Der erste Punkt, mit dem auferstandenen Leben in Liebe und im Geist. Das alte Leben, haben wir eben gehört, sagt Paulus, war geprägt von Leidenschaften und Begierden des Fleisches, so beschreibt er die menschliche Natur. Was das genau für uns bedeutet, für dich bedeutet, weiß ich nicht, das weißt du selber am besten. Das ist einfach das Leben, bei dem der Mensch ganz auf die Erde guckt und versucht, sein Glück hier zu finden, alle Wünsche und Träume und Sehnsüchte, Wohlstand, Gesundheit, Reisen, Partnerschaft, Abenteuer, Genuss, alles, was wir hier auf der Erde so suchen und teilweise auch finden. Und an diesen Sachen ist gar nichts grundsätzlich verkehrt, denn diese Sachen kommen ja auch von Gott. Gott hat die Erde ja gemacht, als Geschenk für uns, dass wir sie genießen. Nur neigen wir Menschen leider dazu, die Dinge zu absolut zu setzen, sie an die Stelle Gottes zu setzen, sie sozusagen anzubeten und Gott zu vergessen. Das Leben zu suchen, aber Gott zu vergessen. Und dann kommt es dazu, dass wir auch diese Gaben von Gott, die eigentlich gut sind, dass wir die verdrehen und daraus etwas wird, was gar nicht mehr gut ist. Und da nennt Paulus auch Beispiele. Er sagt, sexuelle Ausschweifung, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Das ist, was Menschen aus dem Guten, was Gott gibt, machen, was wir daraus auch machen. Und eigentlich bedeutet Sünde nur Trennung von Gott, alles, was sich von Gott trennt. Und das müssen nicht immer nur böse Taten sein, sondern das kann auch sein die Liebe zum Geld, eine egoistische Einstellung, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, solche Dinge. All das nennt Paulus, das ist der alte Mensch. Und der neue lässt sich von etwas anderem bestimmen, nämlich vom Geist Gottes und von seinen Charaktereigenschaften. Und der Grund, warum wir auf Erden noch hier sind, wenn wir Kinder Gottes werden, ist, dass wir in dieses Bild von Jesus verwandelt werden, heißt es, dass wir diese Charaktereigenschaften auch bekommen und darin ein Zeugnis sind. Und da beschreibt Paulus über diese Punkte, über dieses Neue, Diese sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden, sagt Paulus. Also diese Charaktereigenschaften, da will Jesus uns helfen, dass wir sie von ihm lernen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und damit das klappt, braucht es neben dem Heiligen Geist aber auch noch unseren Willen, dass wir sagen, ja, das will ich auch. Dafür öffne ich mich auch. Das will ich lernen. Und dazu gehört, dass wir dann auch unseren Lebensstil ändern und sagen, ja, es gibt auch viele Dinge, Gewohnheiten, die möchte ich nicht mehr machen, sondern ich möchte einen neuen Lebensstil lernen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Was heißt es denn, Leben im Rhythmus der Gnade Gottes? Was heißt denn das? Jeder von uns hat einen Lebensrhythmus, ja? Die einen sind Nachteulen, die anderen sind Frühaufsteher, manche sind auch beides und immer müde. Was ist dein Lebensrhythmus? Wenn ich das jetzt frage, meine ich aber nicht damit, wie schnell oder langsam ist dieser Rhythmus, sondern nach welchen Kriterien bestimmst du eigentlich diesen Rhythmus? Wonach richtest du dich? Was sind Ziele, Prioritäten, die du dir setzt? Und womit ist dein Terminkalender gefüllt? Denn man könnte auch sagen, zeig mir mal deinen Terminkalender, dann sage ich dir, wer du bist. Weil das, was da drin steht, die ganze Zeit quasi, ja, so die ganze Woche, ist ja das, was uns prägt. Das, womit wir uns beschäftigen, ist, was uns prägt. Aber es ist nicht nur entscheidend, was wir tun, sondern auch, wie wir die Dinge tun. Mit welcher inneren Einstellung. Tun wir etwas widerwillig oder aus einer Ruhe heraus oder hektisch? Und dann ist die Frage, wer gibt uns die äußeren und auch diesen inneren Rhythmus vor? Sind wir das selber? Oder ist das unser Arbeitgeber? Oder die äußeren Umstände? Oder ist das Jesus? Hat Jesus auch ein Lebenstempo, einen Rhythmus, den er uns empfiehlt? Ja, das hat er. Und das ist der Rhythmus der Gnade. Rhythmus der Gnade, das hört sich schon mal gut an, ne? Das hört sich irgendwie entspannt an, finde ich. Im Rhythmus der Gnade leben heißt zuerst bei Jesus ankommen. Und bei Jesus ankommen heißt ganz im Hier und Jetzt sein. Gegenwärtig leben. Nicht im Gestern hängen bleiben, in dem, was schwer gewesen ist, vielleicht verbittert zu sein, sondern mit Jesus weitergehen zu können. Aber auch nicht immer schon mehrere Schritte im Voraus leben, in den Sorgen von morgen gefangen sein, sondern das wahrnehmen, was wirklich hier und jetzt geschieht und nicht nur in deinem Gedanken, in deinem Kopf. Darum die Frage, nimmst du wahr, was heute um dich herum geschieht? Hast du einen Blick für das, was Gott dir mit diesem Tag schenkt? Heute sagt man, bist du achtsam? Achtsam für die Menschen, die um dich herum sind, für die Natur, achtsam für das, was in dir drin passiert, wie es deiner Seele geht. Und schließlich auch bist du achtsam auf die Stimme Gottes, falls er dir heute was sagen möchte. Wie werden wir denn achtsam? Ich möchte uns mal so drei Vorschläge machen, drei Rhythmen der Gnade. Das erste ist, dass ich empfehle, such dir regelmäßig Stille und Abgeschiedenheit. Denn das hat Jesus auch gemacht. Es war seine feste Gewohnheit, regelmäßig Stille und Abgeschiedenheit zu suchen. Er tat das, um zur Ruhe zu kommen und bei Gott anzukommen, um zu beten, um Kraft für die Seele zu sammeln. Und zu diesem Zweck ging Jesus immer wieder, wie es in dem Neuen Testament heißt, auf Griechisch, an den Eremos. Eremos, der einsame Ort, die Wüste. Die Abgeschiedenheit war für Jesus ein fester Bestandteil seines Lebensrhythmuses und prägte sein Tempo. Wenn er lange und viel mit Menschen zusammen war, dann suchte er hinterher wieder die Stille. Wir sagen heute, um runterzukommen. Ne? Der Rückzug zur Begegnung mit Gott war Jesus sogar so wichtig, dass er sogar auf Schlaf verzichtete, wenn er keine andere Zeit hatte, wenn der ganze Tag voll gewesen war. Und dahinter steht die Erkenntnis, auch in hektischen Zeiten, ja gerade dann brauchen wir auch Gottes Gegenwart, genauso wie in den ruhigen, und müssen zur Ruhe finden, damit wir uns selber wieder spüren, die Seele wieder spüren. Darum ist das wichtig. Also regelmäßige morgendliche stille Zeit ist kein neuer Tipp, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, ja, aber es ist immer noch ein Klassiker. Morgendliche stille Zeit, bevor alles so hektisch losgeht. Erst beten und dann das Handy anmachen, um nicht gleich von irgendwelchen wilden Nachrichten mitgerissen zu werden. Und vielleicht höre ich dabei ja auch ein Wort in der Stille, ein Wort von Gott. Und dann in regelmäßigen Abständen ein freies Wochenende, einen Einkehrtag einlegen, um zurückzuschauen und zu fragen, verläuft mein Leben noch in guten Bahnen? Auch dazu braucht es Abgeschiedenheit und Stille. Das ist so der erste Ratschlag. Dann der zweite, noch älter, noch ein Klassiker. Es war der erste Tag der Schöpfung. Der Sabbat. Den Sabbat halten, den Sabbat feiern. In den USA wurde eine Studie durchgeführt, welche Leute sind die, die am ältesten werden in der Gesellschaft? Welche Gruppe ist das? Das Ergebnis war, es sind die Siebentags-Adventisten. Was zeichnet die aus? Die halten radikal den Sabbat frei von Arbeit und nutzen ihn als Ruhetag. Die werden angeblich 10 Jahre älter als der durchschnittliche Amerikaner. Schon eine Hausnummer. 10 Jahre ist ungefähr ein Siebtel des Lebens. Jeder siebte Tag, den wir hier investieren, der wird hinten dran gehängt. Ich weiß nicht, ob das immer empfehlenswert ist, aber es ist gesund. Wozu ist der Sabbat überhaupt da? Heute ist das fast vergessen. Er ist Gottes Erfindung, Gottes Einladung, bei ihm zur Ruhe zu kommen und aus der Ruhe heraus den Genuss des Lebens ganz neu zu entdecken. In uns drin tobt ein unstillbares Verlangen nach Leben. Und wir versuchen dieses Verlangen normalerweise dadurch zu stillen, dass wir immer mehr tun und immer schneller leben. Noch mehr Genuss, noch mehr Spaß, noch mehr Güter, also muss ich schneller machen, sonst passt es ja nicht mehr rein. Aber es hört halt niemals auf. Und deswegen sind wir so rastlos, weil wir als Geschöpfe mit Grenzen, mit körperlichen, seelischen Grenzen, aber in uns drin ein so wildes, unstillbares Verlangen haben nach immer mehr, nach einem vollkommenen, ewigen Leben. Und das versuchen wir hier zu bekommen, auf der Erde, und alles reinzustopfen, was geht. Und die Wahrheit ist, es gibt einen Ort, wo unser Verlangen nach Leben gestillt wird, aber dieser Ort ist nicht die Welt, sondern dieser Ort ist die Begegnung mit Gott. Und genau damit dieses Bedürfnis gestillt wird, dazu schenkte Gott den Sabbat, um einen Tag in der Woche ungeteilt uns zu begegnen, dass wir Zeit für ihn haben, wo wir nicht arbeiten müssen, und dass wir die wahre Fülle des Lebens bei ihm finden. Und wörtlich heißt Sabbat aufhören. Aufhören. Nimm dir einen Tag in der Woche, egal welchen, um zu entschleunigen und durchzuatmen, um in der Bibel zu lesen, um Gott zu begegnen, um deiner Seele etwas Gutes zu tun. Dann wirst du emotional und geistlich und vielleicht sogar körperlich gesund bleiben oder wieder werden. Und es geht nicht einfach darum, am Sabbat nichts zu tun, sondern aufzuhören zu hetzen, aufzuhören mit der Arbeit und stattdessen Beziehungen zu pflegen, Gott zu begegnen, seine Gaben bewusst und dankbar zu empfangen und zu genießen. Und dazu, ihr Lieben, braucht es zwei Dinge. Es braucht eine Entscheidung und es braucht Disziplin, zu sagen, jo, das mache ich. Weil von alleine passiert das nicht. Es löschen sich nicht von alleine deine Daten aus dem Terminkalender, wenn du sie nicht rauslöscht oder das Handy zufällig von der Brücke fällt. Darum müssen wir uns dazu entscheiden. Aber wenn wir das regelmäßig machen und den Sabbat heiligen, dann wird sich auf wunderbare Weise der Lebensrhythmus sogar auf die anderen Tage der Woche auswirken. Und wir leben heute ja in so einer schnellen, hektischen Zeit. Jemand hat gesagt, vielleicht sind wir heute die emotional ausgelaugteste, psychisch am meisten überlastete und geistlich am meisten unterernährte Generation in der Geschichte der Menschheit. Weil wir so vollgeknallt werden und das Leben so hektisch und schnell ist. Und weil wir es vergessen, nach Gottes Rhythmen der Gnade zu leben und zum Beispiel den Sabbat zu halten. Wir wissen nicht mehr, wie wir einfach nur bei Gott sitzen können. Aber Gott sagt, oder in der Bibel heißt es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Und damit können wir sagen, hat Gott einen Rhythmus in die DNA der Natur eingebaut. Ein Naturgesetz, ein Tempo, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Und wenn wir gegen diesen Rhythmus angehen, dann bürsten wir das Universum gegen den Strich. Und dann werden wir krank. Gott gab uns seinen Rhythmus, einen Rhythmus der Gnade. Er gab ihn dazu, damit unsere Seele und unser Geist immer wieder aufblühen und gedeihen. Kämpfe dagegen an und du wirst gegen deine eigene Seele und ihre Bedürfnisse kämpfen. Es hat jemand den Sabbat mal so definiert. Der Sabbat ist eine Einladung zum Genießen. Wenn wir den Sabbat so leben, wie Gott es vorgesehen hat, ist er der beste Tag unseres Lebens. Ohne Frage ist er der beste Tag der Woche. Es ist der Tag, auf den wir uns am Mittwoch, Donnerstag und Freitag freuen und der Tag, an dem wir uns am Montag, Sonntag, Montag und Dienstag erinnern. Der Sabbat ist die heilige Zeit, in der wir gut essen, spielen, tanzen, Sex haben, singen, beten, lachen, Geschichten erzählen, lesen, malen, spazieren gehen und die Schöpfung in ihrer ganzen Fülle betrachten. Nur wenige Menschen sind bereit, sich auf den Sabbat einzulassen, ihn zu heiligen, zu einem heiligen Tag zu machen. Denn ein ganzer Tag voll Freude und Genuss ist mehr, als die meisten Menschen in einem Leben ertragen können, geschweige denn in einer Woche. Fand ich sehr schön. Das klingt gut. Und so hat es Jesus auch gesagt. Er sagte, der Sabbat ist für den Menschen da. Ein Geschenk der Freiheit und Freude von Gott. Zur Freude am Leben, zur Begegnung mit Gott. Einfach super. Und Gott nahm sich diesen Tag Zeit und er sagte, du darfst es auch. Es soll uns ein gesegneter und heiliger Tag sein. Mehr als nur ein freier Tag, sondern ein Tag für Begegnung, Ruhe und Anbetung. Kein Tag zum Überfrachten mit Erledigungen. So ist der Sabbat vielleicht die wichtigste Übung für das Volk Gottes. Er ist immerhin so wichtig, dass er in den 10 Geboten mit aufgenommen wurde. Da steht nicht mal Beten drin. Da steht nicht, du sollst beten, aber steht drin, halte den Sabbat. Ein Regulator für die Geschwindigkeit unseres Lebens. Eine Grundstimmung der Ruhe, die dich durch die ganze Woche begleiten will. Das war das Zweite. Also erst Stille und Einsamkeit und dann der Sabbat und jetzt als drittes einfach leben. Mit leichtem Gepäck durchs Leben gehen. Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze, die der Rost und die Motten fressen und die Diebe stehlen. Weniger ist mehr, sagt Jesus. Es geht um einen einfachen Lebensstil. Unsere Kultur predigt, je mehr du hast, desto glücklicher bist du. Der Materialismus, das Haben, das ist heute für viele der Sinn. Aber das stimmt ja nicht. Viel zu haben macht das Leben auch anstrengend, weniger frei, hektischer. Alles, was wir kaufen, kostet ja nicht nur unser Geld, sondern auch unsere Lebenszeit. Das vergessen wir manchmal. Wir müssen es nicht nur anschaffen, sondern auch pflegen und warten, uns darum kümmern. Früher haben sich die Leute nur das gekauft, was sie wirklich gebraucht hatten. Für mehr hatten sie auch gar kein Geld. Aber heute ist das anders. Ich lese euch mal ein Zitat vor von Paul Mazur, einem Chefvolkswirt der Lehman Brothers Bank. Die kennen wir noch, ne? Aus der Krise. Der hat gesagt, wir müssen Amerika aus einer Bedürfnis in eine Wunschkultur überführen. Die Menschen müssen darauf trainiert werden, neue Dinge zu begehren, noch bevor die alten vollständig aufgebraucht sind. Wir müssen eine neue Mentalität formen. Die Wünsche der Menschen müssen ihre Bedürfnisse überlagern. Das klingt übel, oder? Aber das bedeutet, wenn du das verinnerlicht hast, bedeutet das, dein Handy geht kaputt und du freust dich, boah, jetzt kriege ich endlich das neueste Modell. Früher hast du dich geärgert, schon wieder kaputt gegangen. Heute freust du dich, krieg endlich das neueste Modell. Das ist das Konsumevangelium. Die Wirtschaft lebt davon, dass Menschen Geld, das sie nicht haben, ausgeben für Dinge, die sie nicht brauchen. Die Werbung lebt davon, uns weiszumachen, dass unsere Wünsche eigentlich Bedürfnisse sind, die lebensnotwendig sind. Aber das sind sie gar nicht. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das alles noch mit Ostern zu tun? Und ich sag dir eine ganze Menge, denn Jesus sagt, lebt als Kinder des Lichts mit mir, dem Auferstandenen. Bleibt in meiner Liebe. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Werdet nicht wieder der Menschen Knechte. Und er sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig mir folgen und dem Ruf des Geldes. Und ihr Lieben, wenn wir uns mal bewusst machen, früher haben die Menschen falsche Götter angebetet. Oder sie wurden von bösen Machthabern getrieben, von Ägyptern und von Römern. Aber heute sind diese falschen Götzen und diese Sklaventreiber keine Römer mehr, sondern das ist permanente Rastlosigkeit. Das kann die Werbung sein. Ablenkung, Medien, die sagen, komm schon, guck dir das auch noch an, das musst du gesehen haben, gib mir noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Oder die Arbeit, Boni, Prämien, Karriereversprechen, die sagen, komm schon, streng dich noch mehr an, komm schon, nur noch ein kleines bisschen mehr und ich überschütte dich mit Geld und Sorglosigkeit. Das höchste Gut, das heute jeder von dir will, ist deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Und das Problem ist, es ist nie genug. Es gibt immer noch mehr. Du kannst dir noch mehr angucken. Du kannst noch mehr arbeiten. Du kannst noch mehr einkaufen. Es ist nie genug. Wir selbst sind es, die entscheiden und sagen müssen, jetzt reicht es mir. Hier mach ich Schluss. Bis hierhin und nicht weiter. Ich setz meine Prioritäten selber. Das nimmt dir keiner ab, nicht mal Jesus. Jesus zwingt uns zu nichts, sondern er lädt uns nur ein und sagt, komm her zu mir, der du müde und ausgelaugt bist. Lass los, was dich jagt. Bei mir findest du Ruhe und Frieden. Es ist eine Einladung, aber entscheiden müssen wir selber. Die Frage ist nur, was ist denn wirklich wichtig? Was ist wichtiger? Geld und Besitz oder Freiheit und Zeit? Mehr zu haben bedeutet eben auch oft mehr Stress, weniger Zeit. Wohin du deine Ressourcen gibst, dahin gibst du auch dein Herz. Und ein einfacher Lebensstil heißt dagegen nicht vor allem Verzicht, sondern im Gegenteil. Wenn wir so einfach wie möglich leben, gewinnen wir Zeit und Freiheit zurück, die wir zum Beispiel in Beziehungen investieren können. Stell dir das mal vor, dass dein Ziel sein könnte, so einfach wie möglich zu leben. So einfach wie möglich und nicht mehr so aufwendig wie möglich. Das wäre eine krasse Wende. Aber das wäre doch was. Ein neuer Lebensstil, ein neues Ziel. Statt zu fragen, was kann ich mir noch zulegen, was habe ich noch nicht, zu fragen, was kann ich reduzieren, was kann ich weggeben, weil ich es schon lange nicht mehr in der Hand hatte, verstaubt nur im Schrank. Der Volksmund sagt, hast du was, dann bist du was, aber Jesus sagt, geben macht glücklicher als nehmen. Minimalismus statt Maximalismus, mehr vom Leben statt mehr Besitz, neue Prioritäten setzen, Jesus-Prioritäten. Aber so werden wir in unserer Kultur nicht geprägt. Das ist ganz schön anders. Heutzutage gibt es ein Umdenken, viele denken um. Und das ist auch gut so. Paulus ging so weit, dass er gesagt hat, wenn wir nur Kleidung und Nahrung haben, wollen wir zufrieden sein. 1. Timotheus 6. Das ist krass. Das ist einfaches Leben. Diese drei Ratschläge. Und jetzt komme ich noch zum Schluss mit dem auferstandenen Leben in Ruhe und Frieden. Wie definiert Jesus eigentlich ein erfolgreiches Leben? Habt ihr euch das mal gefragt? Was ist in seinen Augen ein erfolgreiches Leben? Wann nennt Jesus einen Menschen glücklich? Kennt ihr die Seligpreisung? Matthäus 5, könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Da werdet ihr euch wundern, wen Jesus glücklich nennt. Jesus sagt, ein gutes Leben ist ein ruhiges und friedvolles Leben, fern vom Getöse dieser Welt. Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, wenn ich gehe. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Es kostet uns etwas, Jesus zu folgen auf dem Weg der Einfachheit, aber der Preis, den unsere Seele zahlt, wenn wir es nicht tun, ist weit höher. Und die Kliniken sind voll von den Menschen mit ausgebrannten Seelen. Jesus bietet ein Leben im Frieden, ein ruhiges und zufriedenes Leben. Und das Entscheidende dabei ist, du kannst dieses Leben sofort haben. Es kostet nichts. Du kannst dich heute entscheiden, ich will zufrieden sein. Zufrieden mit dem, was ich habe, auch wenn ich nicht alles habe, was ich mir wünsche. Das hat sowieso niemand. Aber wer immer guckt auf das, was er nicht hat, wird nie zufrieden sein. Und Jesus sagt, du hast doch mich, deshalb kannst du zufrieden sein. Bin ich nicht genug? Suche dein Glück bei mir und nicht in den äußeren Umständen deines Lebens. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun viel oder wenig habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Alles ist mir möglich durch Jesus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Soweit Paulus. Also, ihr Lieben, Leben mit dem Auferstandenen, darum geht es. Und dieses Leben beinhaltet ein Leben in Liebe und Geist, lassen wir unseren Charakter von Gott prägen? Ein Leben im Rhythmus der Gnade, mit Ruhezeiten, mit dem Sabbat, mit einem einfachen Lebensstil und schließlich ein Leben in seinem Frieden. Wenn wir unser Glück nicht von äußeren Dingen abhängig machen, sondern von der Beziehung zu Jesus. Und damit, ihr Lieben, dürfen wir jetzt ins Gebet gehen und das vor ihn bringen, was wir gerne loslassen möchten und ihm auch das sagen, was wir gerne empfangen möchten. Und er möchte es uns geben. Amen.